Linke nominiert Luke Jochimsen für Bundespräsidentenwahl. Sparpläne der Regierung sorgen parteiübergreifend für Kritik. VW-Werk in Baunatal meldet Produktionsrekord. Das Wetter? In der Nacht örtlich Schauer und Gewitter, morgen erst bewölkt, später freundlicher, bis 30 Grad. Mein Name ist Christina Wojciechowski. Die Linke hat die Bundestagsabgeordnete Luke Jochimsen als Kandidatin für das Bundespräsidentenamt aufgestellt. Das teilte Fraktionschef Gysi nach einer Sitzung der Parteigremien in Berlin mit. Gysi nannte Jochimsen eine leidenschaftliche Kämpferin für Frieden, Freiheit und soziale Gerechtigkeit. Stefan Überbach.
Bis zum Wahltermin Ende des Monats will sich die Kandidatin der Linken als Friedensstifterin präsentieren, als Vereinigerin von Ost und West und als Schirmherrin für die Schwachen und Benachteiligten. Denn die, so Jochimsen, bräuchten heute mehr denn je Schutz aus der Politik. Chancen hat ihre Bewerbung allerdings nicht. Die Linke stellt in der Bundesversammlung nur 10% der Wahlleute. Wer Horst Köhler im Schloss Bellevue nachfolgt, entscheidet sich am 30. Juni. Union und FDP haben den niedersächsischen Ministerpräsidenten Christian Wulff, CDU, nominiert. SPD und Grüne den früheren Leiter der Stasi-Unterlagenbehörde Joachim Gauck.
Die milliardenschweren Sparbeschlüsse der Bundesregierung sorgen bei der Opposition für immer mehr Kritik. SPD, Grüne und Linke bemängeln, dass aus ihrer Sicht vor allem Arbeitslose und Familien Einschnitte hinnehmen müssen. Die arbeits- und sozialpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion Kramme nannte Sozialministerin von der Leyen so wörtlich Unsozialministerin. Auch innerhalb der Union ist das Sparpaket nicht unumstritten. Der Vorsitzende der Arbeitnehmergruppe in der Unionsfraktion Weiß bezeichnete die geplanten sozialen Einschnitte als unausgewogen. Es sei falsch, dass Spitzenverdiener finanziell nicht stärker belastet würden und dass in den Ressorts der FDP-Minister nicht gespart werde. Der Investor Nicolas Berggruen hat den Kaufvertrag für die insolvente Warenhauskette Karstadt unterschrieben. Das teilte Insolvenzverwalter Görg am Nachmittag in Essen mit. Die Übernahme sei aber noch nicht endgültig unter Dach und Fach. Die Vermieter der Warenhäuser hätten sich mit Berggruen noch nicht darauf geeinigt, die Mieten zu senken. Mietnachlässe sind ein entscheidendes Detail im Sanierungskonzept Berggruens. Außerdem muss das Bundeskartellamt der Übernahme noch zustimmen. Görg appellierte an die Beteiligten, ihrer Verantwortung für die Rettung von Karstadt gerecht zu werden. In den noch 120 verbliebenen Filialen sind derzeit rund 25.000 Mitarbeiter beschäftigt. Das VW-Werk in Baunatal hat einen Produktionsrekord gemeldet. Auf einer Betriebsversammlung hieß es, noch nie seien in Baunatal so viele Getriebe hergestellt worden wie in den ersten Monaten dieses Jahres. Michael Pschibilla.
Betriebsratsvorsitzender Jürgen Stumpf sagte, die Entwicklung des nordhessischen VW-Werks sei vollkommen gegenläufig zur allgemeinen Krise in der Automobilbranche. Allein im März wurden demnach in Baunatal fast 330.000 Getriebe hergestellt, so viele wie nie zuvor sonst in einem Monat. Die Werksleitung betonte, auch in fast allen anderen Bereichen sei der Standort Baunatal zu 100% ausgelastet. Ein Grund für die gute wirtschaftliche Lage des Werks ist das neue Direktschaltgetriebe, ein Verkaufsschlager, der ausschließlich bei VW in Baunatal hergestellt wird.
US-Präsident Obama hat in der Debatte über die Ölkatastrophe im Golf von Mexiko ungewöhnlich scharfe Töne angeschlagen. In einem Interview mit dem Fernsehsender NBC reagierte er auf Kritik, er habe sich zu spät in den Kampf gegen die Ölpest eingeschaltet. Aus Washington Rüdiger Paulert.
Ich weiß, so Obama, ungewöhnlich deutlich und wenig präsidentiell, wem ich in den Hintern treten muss. Ich war schon einen Monat früher am Golf von Mexiko, ehe meine Kritiker der Ölkatastrophe überhaupt Aufmerksamkeit zu schenken begannen, sagte er dem Sender. Mit dem Fernsehinterview versuchte Obama, Pluspunkte in der Öffentlichkeit zu sammeln. Denn nach wie vor geben ihm seine Landsleute trotz dreier Besuche am Golf in dieser Frage schlechte Noten. Auch für BP-Chef Tony Hayward fand Obama klare Worte. Der würde nicht mehr für mich arbeiten, erklärte der amerikanische Präsident wörtlich.
Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Hessen? In der Nacht ist es meist stark bewölkt, örtlich regnet es. Vor allem in der ersten Nachthälfte sind auch Gewitter möglich. Die Temperaturen sinken auf 16 bis 12 Grad. Morgen ist es zunächst bewölkt mit einzelnen Schauern. Am Nachmittag wird es freundlicher bei Temperaturen von 25 bis 30 Grad. Die weiteren Aussichten? Am Donnerstag und Freitag keine wesentliche Wetteränderung. Am Donnerstag bis 31, am Freitag bis 28 Grad. Die Zeit? Es ist 18:05 Uhr.
HR2 Kultur. Der Tag.
Am Mikrofon Peter Zudeik.
MS Europa bewegt sich jetzt auf einer Position von 51 Grad, 37 Minuten Nord und einer Länge von 49 Grad, 56 Minuten West. Einen schönen Seetag hier an Bord. Vielen Dank.
Ein Wind weht von Süd und zieht mich hinaus auf See. Mein Kind, sei nicht traurig, tut auch der Abschied weh.
Das war mein Leben eigentlich. Und das Wasser und das Schiff war mein Zuhause. Es ist irgendwo innerlich noch so eine Sehnsucht da. Und ich glaube, die hört auch nicht auf.
Det blir omtrent som om resten av verden forsvinner.
Der Rest der Welt verschwindet einfach. Und es bleibt nur die Erinnerung daran, als ob man sich an eine Geschichte erinnert. Tag und Nacht sieht man den gleichen Horizont. Es war wie eine Reise auf einem fliegenden Teppich zwischen Himmel und Meer.
Ich träume jede Nacht. Nur wir zwei allein am Meer. Ja, das ist Helge, diese Textzeile, denke ich, wird dich eines Tages den Nobelpreis kosten.
Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versieht.
Gut, dass ich weder Rudi Schürike noch Hans Albers heiße. Heute ist Weltozeantag. International, versteht sich. Und der wird allerorten weltweit begangen mit allerlei schönen, aber auch nachdenklichen Veranstaltungen zum Thema unsere Ozeane, Möglichkeiten und Herausforderungen. Da wollen wir selbstredend nicht hintanstehen und auch ein wenig über die Möglichkeiten und Herausforderungen der Ozeane sprechen. Über einen Lebensraum, der 70% unseres Planeten bedeckt, der Nahrung, Rohstoffe und Energie beherbergt, der Verkehrswege bietet, Erholungsraum und vieles mehr und zum Dank dafür von uns Menschen ordentlich verdreckt wird. So sind wir nun mal. Vor allem aber, und nicht nur unter anderem, das Meer oder vielmehr die Meere, die sieben Weltmeere, bergen ein Sehnsuchtspotenzial, das uns Menschen immer wieder anrührt. Friedrich Nietzsche hat das in seinem Gedicht Nach neuen Meeren besonders schön zusammengereimt.
Dorthin will ich, und ich traue mir fortan und meinem Griff. Offen liegt das Meer, ins Blaue treibt mein Genueser Schiff. Alles glänzt mir neu und neuer. Mittag schläft auf Raum und Zeit. Nur dein Auge, ungeheuer, blickt mich's an. Unendlichkeit.
Das ist es doch, Unendlichkeit. Den sieben Weltmeeren geht's nicht gut, das wissen wir schon lange. Da muss gar nicht im Golf von Mexiko eine Bohrinsel explodieren und für eine Extrakatastrophe sorgen. Wir haben davon eigentlich schon genug. Wenn schon die Reste und Abfälle unserer glorreichen Zivilisation in den Polarmeeren auftauchen, wo der Tourismus ja noch nicht so ganz entwickelt ist, dann wird es allmählich eng. Daniel Sulzmann über die Verschmutzung der Meere.
Es hört sich alles nach Idylle an. Wellen, Möwen, eine blaue See. Doch unter der Wasseroberfläche lauert der Tod. Das Meer ist in vielen Gegenden der Welt inzwischen zu einer Müllkippe verkommen. Und das nicht nur, weil, wie im Golf von Mexiko, Öl aus einem zerstörten Bohrloch läuft. Alleine das Fördern von Rohöl verursacht nach Angaben von Greenpeace in der Nordsee jedes Jahr Verschmutzung in Höhe von 14.000 Tonnen Öl, die im Meerwasser landen. Aber das ist nicht der einzige Schmutz. Müll ins Meer werfen, in vielen Ländern der Welt überhaupt kein Problem und auf hoher See sowieso nicht. Es gibt Menschen, die berichten von Plastikstrudeln auf dem Pazifik, die riesige Ausmaße angenommen haben. Kein Wunder deshalb, dass die Belastungen im Wasser durch Schwermetalle wie Cadmium langsam sinken, der Anteil der Weichmacher, die zur Herstellung von Kunststoff nötig sind, aber steigt. Die Weichmacher reichern sich im Fleisch von Möwen, Robben und anderen Meeresbewohnern an, nicht zuletzt im Fisch selbst. Und die Fische verhungern regelrecht, weil sie die kleinen Plastikteilchen fressen, die den Magen füllen, aber nicht mehr ausgeschieden werden können. Schildkröten ersticken häufig an Plastiktüten, weil sie sie für Quallen halten, die die Tiere ansonsten gefahrlos fressen könnten. Und wer den Dreck im Meer bekämpft, der treibt den Teufel mit dem Beelzebub aus. Ein Beispiel, die Chemikalien, mit denen gerade versucht wird, das Öl im Golf von Mexiko abzubauen. Sie selbst sind offensichtlich so hochgiftig, Meeresbiologin Ricky Ott über die giftige Wirkung in hohen Konzentrationen, die sich schon beim Tankerunglück der Exxon Valdez gezeigt habe. Dort seien die Gehirne von untersuchten Fischotterkadavern und Robben regelrecht frittiert gewesen, umschreibt sie die Wirkung der Mittel drastisch.
At high concentrations, what we learned in Exxon Valdez from carcasses of harbor seals and sea otters, it actually literally fried the brain.
Doch das Meer muss noch viel mehr verkraften, zum Beispiel eine immer stärker werdende Überfischung. 15 von 18 der großen Fischereigründe der Welt sind bereits stark überfischt. Achim Steiner, Chef des UN-Umweltprogramms UNEP, bringt es so auf den Punkt.
Wir befinden uns in einer Situation heute, in der ganze Fischbestände innerhalb der nächsten 10 bis 15 Jahre einfach verschwinden werden und sich nicht mehr erholen. Dies ist keine Panikmache, dies sind klare Fakten.
Ganz vorne dabei die Industrienationen, die mit immer größeren Schiffen auf die Jagd gehen. Welche Ausmaße das angenommen hat, macht Saskia Richards von Greenpeace am Beispiel Spanien deutlich.
Die 12 größten Schiffe in Spanien sind größer als die gesamte schwedische Flotte zusammen.
Der Bestand des roten Thunfisches im Mittelmeer und im Atlantik ist um 80% zurückgegangen. Erst im März war ein Schutzabkommen gescheitert. Ein Handelsverbot konnte nicht durchgesetzt werden. Kein Wunder, dass sich die Walgesänge überall in den Meeren dieser Welt so traurig anhören.
Das sieht also alles nicht so gut aus in den Weltmeeren. Trotzdem sind die Menschen immer noch und immer wieder fasziniert vom Meer, vor allem von dem, was da in unendlichen Tiefen uns überwiegend noch verborgen ist. Professor Dr. Michael Türkei, Sektionsleiter beim Senckenberg-Museum in Frankfurt. Sie sind Tiefseeforscher und Sie forschen zum Beispiel an und in der Doggerbank. Das ist eine Untiefe in der Nordsee, an der tiefsten Stelle 40 Meter tief. Ist ja nicht so doll für einen Tiefseeforscher. Was erforschen Sie denn da?
Ja, die Doggerbank erforschen wir schon seit 1990 in jährlichen Probenahmen, um zu sehen, was sich in einem solchen von uns leicht erreichbaren Gebiet im Verlauf der Zeit verändert. Die Doggerbank ist nicht einfach eine kleine Sandbank in der Nordsee, sondern sie ist immerhin, hat immerhin die Größe von etwa 4/5 von Hessen. Wir untersuchen auf dieser Doggerbank an 40 festliegenden Stationen jährlich den Bestand der Tierwelt und können Tendenzen feststellen, die man sonst so nicht feststellen kann.
Dann gibt es aber auch richtige Tiefseeprojekte. Das Projekt DIVA zum Beispiel, mit V mittendrin, das heißt Diversitätsgradienten in der Tiefsee des Atlantik. Hört sich gut an. Was tun Sie da?
Ja, da betreten wir völliges Neuland. Die Tiefsee ist ja ein sehr großer Lebensraum, aber auch ein sehr gleichmäßiger Lebensraum. Trotzdem ein Mega-Biodiversitäts-Hotspot. Das heißt also ein Vielfalts-Hotspot. Wir haben sehr, sehr viele Arten in der Tiefsee, wie wir spätestens 1992 erfahren haben. Und das bestätigt sich immer wieder. Die Artenvielfalt ist unser Thema. Und die Frage ist, wie verändert sich diese Artenvielfalt von Pol zu Pol über den Äquator hinweg in einem Lebensraum, der trotz der darüberliegenden unterschiedlichen Wassertemperaturen doch sehr gleichmäßig strukturiert ist.
Ja, und wenn es gleichmäßig strukturiert ist, hat man ja angenommen, müsste auch weltweit dort unten eine gleichförmige Tierwelt sein. Das ist aber nicht so.
So ist es. Und genau das war der Denkfehler. Denn die Strukturierung der Fauna ist nicht nur ökologisch bedingt da unten. Ganz kleine ökologische Unterschiede machen da schon etwas aus, aber vor allen Dingen durch die sogenannte Gründerhypothese. Das heißt also, die Tiefsee ist relativ gering besiedelt und überall dort, wo Artenschwärme hingetrieben werden, ihre Larven hingetrieben werden, bilden sich Gründerpopulationen dieser Art. Die sind natürlich unterschiedlich von ihren Kollegen, die mehrere tausend Kilometer weiter leben. Und damit entsteht eine Differenzierung, die zur Artbildung führt.
Wir haben ja immer gedacht, weil es da unten, also unterhalb von 5000 Metern, davon reden wir, kalt und stockfinster ist, ist es auch lebensfeindlich. Das ist nicht so. Sie reden von Artenvielfalt, aber es ist gering besiedelt. Ja, von welchen Zahlen reden wir denn da, wenn wir von Artenvielfalt reden?
Wenn wir von Artenvielfalt reden, reden wir von genauso vielen Arten wahrscheinlich, die wir aber zum großen Teil nicht kennen, wie wir sie in tropischen Regenwäldern finden. Das Problem in der Tiefsee ist immer gewesen, dass man geglaubt hat, dass man mit 2 oder 3 Proben die gesamte Fauna repräsentativ abbilden kann. Das kann man nicht, weil die Tiere selten sind aufgrund der Nahrungsarmut. Das heißt, man muss an derselben Stelle mindestens 10, 15 Proben nehmen, um einigermaßen ein repräsentatives Bild zu bekommen. Und wenn man das tut, merkt man plötzlich, dass man immer wieder neue Formen bekommt. Und in einem solchen Greifer in der Tiefsee etwa finden wir zum großen Teil, und das ist immer wieder wiederholt worden, etwa 10% Bekanntes und 90% Unbekanntes.
Für den
völlig unbekannt.
Ja, besonders interessant sind für normale Menschen immer die Geschichten von Kraken mit 5 Meter langen Armen, von Riesenraubfischen, vorweltlichen Ungeheuern. Gibt es solche Erscheinungen auch?
Es gibt solche Erscheinungen, die uns so erscheinen. In der Tiefsee sind das natürlich ganz normale Anpassungen. Diese Tiere müssen die geringe Nahrung, die ankommt, schnell verwerten. Das heißt, sie müssen möglichst viel fressen. Dazu dienen große Mäuler, dehnbare Mägen. Die meisten dieser Monster sind übrigens nur mehrere Zentimeter lang und nicht mehrere Meter lang. Die Riesen sind die Seltenheit. Denn wenn Nahrungsarmut herrscht, ist Riesenwuchs natürlich immer die Ausnahme.
Unter 5000 Meter. Ja, wie kommt man da hin? Raus mit dem Forschungsschiff, runter mit dem Tauchboot? Gehen Sie da selbst rein in das Tauchboot?
Nein, also mit Tauchbooten arbeiten wir gar nicht, weil wir in diesem 5000 Meter Wassertiefe große, weite Schlickflächen haben, die gering besiedelt sind. Das heißt, wenn Sie da in einem Tauchboot fahren würden, würden Sie erstmal die erste halbe Stunde nichts sehen, die nächste halbe Stunde auch nichts, dann einen halben Fisch, also das lohnt sich alles nicht. Man braucht große Geräte, die Proben nehmen am Meeresgrund, also große Netze, die man mehrere Stunden über den Meeresgrund zieht und damit die Tierwelt konzentrieren kann in einem solchen Netz. Und da kommt ein solches Netz hoch, man hat eine Handvoll Tiere und sind fast alle neu.
So, jetzt stelle ich mir vor, dass Sie nun nicht gerade den Meeresboden kartografieren, aber doch feststellen, hier gibt es die Population und hier die. Aber es ist doch fast unmöglich, jedenfalls stelle ich es mir als fast unmöglich vor, die 7 Weltmeere auf die Art und Weise zu untersuchen, um dann festzustellen, das ist der Bestand.
Ja, das ist sicherlich richtig aus Ihrer Sicht gesehen, aber im Weltraum versuchen wir das auch. Wir versuchen auch, sämtliche Himmelskörper zu kartieren. Da wird sehr viel Geld für ausgegeben. Und ich frage mich, warum wir das auf unserer Erde nicht tun sollen. Es ist ein Fernziel, mit den derzeitigen Anstrengungen fast nicht erreichbar, aber die Anstrengungen kann man ja vermehren.
Die Erforschung der Tiefsee, das war der Tiefseeforscher Professor Dr. Michael Türkei vom Frankfurter Senckenberg-Museum. Wenn wir schon von der See reden, von den Weltmeeren, von der Seefahrt, dann müssen wir uns natürlich lyrisch von dem begleiten lassen, der das Seemannsleben wie kein anderer in Verse und Reime gebracht hat. Sie kennen ihn alle, Hans Gustav Bötticher. Na, kennen Sie nicht, ne? Ja, er hat sich Joachim Ringelnatz genannt, ne? Und er hat den Seemann Kuddel-Daddel-Du erfunden. Hier kommt er.
Eine Bark lief ein in Le Havre, von Sydney kommend, nachts 11:03 Uhr. Es roch nach Himbeeressig am Kai und nach Hundekadaver. Kuddel-Daddel-Du ging an Land. Die Rue Albany war ihm bekannt, er kannte nahezu alle Hafenplätze. Weil vor dem ersten Hause ein Mädchen stand, holte er sich im ersten Haus von dem Mädchen die Krätze. Weil er das aber natürlich nicht gleich empfand, ging er weiter. Kreuzte topplastig auf wilder Fahrt. 18 Monate heuer hatte er sich zusammengespart. In Nummer 6 traktierte er Ivy und Kätchen, in 8 besoff ihn ein neues, strafflederbusiges Weib. Nebenan bei Pierre sind allein 7 gediegene Mädchen ohne die mit dem Zelluloid unterleib. Daddledu, the old sailor boy Kuttel, verschenkte den Albatros-Knochen, das Haifisch-Rückgrat, die Schals, den Elefanten und die Saragossa-Buttel. Das hatte er eigentlich alles der Mary versprochen, der anderen Mary. Das war seine feste Braut. Daddledu, hallo, Daddledu! Daddledu wurde fröhlich und laut. Er wollte mit höchster Verzerrung seines Gesichts partout einen Niggersong singen und »Blue Boys Blue«, aber es entrang sich ihm nichts. Daddledu war nicht auf die Wache zu bringen. Daddledu, Duddel, Kuttel, Muttel, Katteldu, erwachte erstaunt und singend morgens um 4 zwischen Nasenbluten und Pomme de Schwall auf der Pier. Daddledu bedrohte zwecks Vorschuss den Steuermann, schwitzte den Spiritus aus und wusch sich dann. Daddledu ging nachmittags wieder an Land, wo er ein Rentiergeweih, eine Schlangenhaut, 2 Fächer Palmen und Eskimo-Schuhe erstand. Das brachte er aus Australien, seiner Braut.
Da sieht man mal wieder, das Schönste am Meer ist doch das Land. Kennen Sie Lloyd Bridges? Na, er kommt drauf an, wie alt Sie sind. Er war Filmschauspieler. Jeff Bridges und Beau Bridges sind seine Söhne. Die beiden haben zusammen die fabelhaften Baker Boys gespielt, ne? Die kennen Sie. So richtig berühmt geworden ist er als Taucher, der Vater jetzt, Mike Nelson in der Fernsehserie Sea Hunt, zu Deutsch Abenteuer unter Wasser. Späte 50er Jahre in den USA, Anfang der 60er in Deutschland. Eine der beliebtesten Fernsehserien dieser Zeit. Abenteuer unter Wasser heißt auch ein Buch von Hans Haß, der seit den 60er Jahren mit Dokumentarfilmen dem deutschen Fernsehzuschauer die Weltmeere näher brachte. Robert Bahles über Pioniere des Unterwasserfilms.
Wir sind wieder auf Expedition. Eine Expedition, die wir 3 Jahre lang vorbereitet haben. Hier sind wir, Eibel und ich, gerade dabei, uns zu einem Abstieg ins warme Wasser des Roten Meeres fertig zu machen.
Majestätisch zieht ein alter Knochenfisch an der Kamera vorbei, Korallen funkeln im Sonnenlicht, ein Schwarm wiegt sich in der Strömung und da ein Hai. Ab und zu kommen die Taucher ins Bild, Männer in Badehosen mit tonnenschweren Druckflaschen auf dem Rücken und monströsen Kameraungetümen vor dem Gesicht. Nicht nur an der Tatsache, dass das alles in Schwarz-Weiß gedreht ist, erkennt man, dieser Film ist ganz schön alt. Der Meeresforscher Hans Haß hat ihn gedreht, und zwar in den 50er Jahren für die Fernsehreihe Expeditionen ins Unbekannte.
Schwimmend tauchten wir hinunter in das fantastische Land der Korallenriffe. Wir haben dort die vielen bunten Tropenfische in ihrer natürlichen Umwelt beobachtet und fotografiert, und auf größere Tiere haben wir unter Wasser mit unserem Speer Jagd gemacht.
Damals war der Österreicher Hans Haß schon ein alter Hase im Tierfilmgeschäft. Schon in der Nazizeit drehte er Naturfilme für die Kinowochenschauen. Hitler soll von seiner Arbeit begeistert gewesen sein, aber Haß hatte für Hitler keine Zeit. Als Wehruntauglicher tummelte sich der junge Forscher sogar während des Krieges auf den 7 Weltmeeren. Hans Haß gehörte zum ultrakonservativen Umfeld eines Konrad Lorenz. Seine in den 70er Jahren veröffentlichten Schriften zu einem radikalen Sozialdarwinismus sind mehr als fragwürdig. Ihr Tenor: Der Mensch sollte sich nicht ungehindert vermehren dürfen. Diese Thesen schmälern aber nicht die Pionierleistung des Hans Haß bei der Unterwasserfotografie.
Wir begeben uns hinab in eine unerforschte Zukunft. Auf verbotenes, feindliches Terrain, wo Menschen ihr Leben riskieren. Für einen Reichtum und eine Schönheit, die seit jeher die kühnsten Träume in uns wecken.
Dieser Pionier der Tier- und Unterwasserdokumentation stammt aus Frankreich. Seine Filme liefen ab den 60er Jahren auch äußerst erfolgreich im deutschen Fernsehen und begeisterten ein Millionenpublikum, Jacques-Yves Cousteau und die Geheimnisse des Meeres. Unterwegs mit seinem Forschungsschiff Calypso filmte der Mann mit seinem Team im Laufe der Jahrzehnte vermutlich jeden Kubikmeter Meerwasser. So hat es zumindest den Anschein. Modisch war das Cousteau-Team dem Kollegen Hans Haß dabei überlegen. Zu den Badehosen und den Druckflaschen trägt man hier nämlich noch ein signalrotes Mützchen auf dem Kopf.
2 Stahlzylinder haben die Funktion von Rettungsbooten. Sie sind später die einzige Möglichkeit, die Station Précontinent 3 zu verlassen. Im Notfall können die Männer in diesen hermetisch geschlossenen Zylindern rasch an die Oberfläche aufsteigen, da der Druck in ihrem Inneren dem im Unterwasserhaus entspricht. Ohne Beibehaltung des Drucks würden sich in ihrem Blut Gasblasen bilden und zum sicheren Tod durch eine Gasembolie führen.
Cousteau war mitunter im Auftrag und mit Geldern der französischen Regierung und der britischen National Geographic Society unterwegs. Er erforschte nicht nur die Fauna unter Wasser, sondern interessierte sich auch brennend für die technischen Aspekte des Tauchens. Das Cousteau-Team hat hier im Laufe der Jahrzehnte einiges geleistet. Die spannenden Filme, übrigens schon früh in Farbe gedreht, waren dann praktisch das lukrative Zusatzgeschäft dieser Arbeit und der Forschung. Was auffällt, die Cousteau-Filme wirken leidenschaftlicher als die manchmal etwas strammsteifen Hans-Haß-Werke. Jacques Cousteau starb 1997. Sein Lebenswerk wird heute von Sohn Jean-Michel fortgeführt.
Oh Und immer diese schöne Musik, ob das jetzt eine Fernsehserie ist oder Dokumentarfilm. Wunderbar. HR2, der Tag. An der Universität Bremen gibt es ein Forschungszentrum für marine Umweltwissenschaften, kurz MARUM. Und dort ist Professor Dr. Gerhard Bohrmann als Geologe und Meeresforscher tätig. Das heißt, er ist als Meeresforscher natürlich viel unterwegs. Gerade vom 10. Mai bis zum 3. Juni mit dem Forschungsschiff Maria S. Merian im Schwarzen Meer gewesen. Herr Professor Bohrmann, was hat ein Geologe, also ein Erdkundler, im Wasser zu suchen?
Ja, das ist eine gute Frage, aber die ist verständlich, denn die Erde geht ja unter dem Wasser weiter. Also es gibt in der Tiefsee viele Räume, die geowissenschaftlich hochinteressant sind, die wir verstehen müssen, und das untersuchen wir. Das ist unser Objekt.
Zum Beispiel haben Sie im Schwarzen Meer Gasaustritte am Meeresboden untersucht. Was interessiert Sie daran?
Das Schwarze Meer ist besonders gespickt mit Methan. Methan ist ein Gas, was in vielen Meeren vorkommt, aber im Schwarzen Meer besonders. Und wir untersuchen speziell eine feste Verbindung, die das Methan mit dem Wasser eingeht. Diese Verbindung existiert nur bei hohem Druck und kalten Temperaturen, wie wir sie also in größeren Wassertiefen finden. Und dieses Material, Methanhydrat ist also im Schwarzen Meer mengenmäßig häufig vorhanden und deswegen für uns ein Untersuchungsobjekt.
Nicht immer ganz einfach, sowas zu untersuchen. Vor der Küste Georgiens wollten Sie Öl- und Gasaustritte untersuchen und Sie durften nicht.
Ja, das liegt daran, dass wir natürlich im Schwarzen Meer, wenn wir dort arbeiten, sind wir immer in einem der Länder, in einem Hoheitsgebiet innerhalb der 200-Meilen-Zone. Es gibt also keine Region, die außerhalb der 200-Meilen-Zone liegt. Das heißt, wir müssen die Forschungsgenehmigungen in den einzelnen Ländern beantragen. Das haben wir in der Ukraine und in Georgien getan. In der Ukraine haben wir sie bekommen, auch dort gearbeitet. In Georgien ist sie uns diesmal etwas verweigert worden. Das kommt manchmal vor, weil wir da auch vor allem in bestimmte Gebiete hineinkommen, wo auch Öl- und Gasinteressen von Firmen da sind. Und da ist so etwas manchmal etwas schwierig.
Gut, Sie wollen Öl und Gas nicht industriell ausbeuten, nehme ich mal an, sondern Methangas. Da kommt mir ja ein Verdacht. Lässt das grundsätzlich auch auf vulkanische Tätigkeit unter Wasser schließen?
Also keine Vulkane, die wir an Land kennen, sondern Schlammvulkane. Das sind also ähnliche Vulkane, die auch ähnlich wie Vulkane aussehen. Sie haben auch einen Krater, sie haben auch Material, was im Zentrum gefördert wird. Es ist aber keine Lava, keine flüssige Lava, sondern Schlamm, der mit Methan geladen ist. Und solche Schlammvulkane, die gibt es im Schwarzen Meer sehr häufig und sind dort Hauptförderbereiche für Methan, das nach oben in die Wassersäule und letztendlich manchmal auch in die Atmosphäre gelangen kann.
Sie sind Meeresforscher und fahren deshalb aufs Meer. Das ist Ihr Beruf. Aber irgendwann verliert sich ja möglicherweise die Faszination von dem, was man immer macht. Oder kennen Sie das noch? Diese Anziehungskraft von Weite und Ferne und Tiefe, so die Sehnsucht nach dem Meer.
Ja, also das ist mit Sicherheit noch lange nicht vorbei mit der mit den interessanten Fragestellungen, denn der Ozean ist ja sehr groß. 70% unserer Erde sind mit Wasser überdeckt. Und wenn Sie mal bedenken, wie viele Tauchboote oder wie wenige Tauchboote oder Roboter wir besitzen, wir können quasi auf jeder Expedition etwas Neues entdecken. Und so passiert das auch bei unseren Expeditionen. Wir finden eigentlich immer wieder etwas Neues, Interessantes, was wir so nicht erwartet haben. Insofern ist diese Faszination immer noch da und ich bin schon wieder auf die nächste Expedition gespannt.
Sie haben Frank Schätzing bei der Arbeit an seinem Roman Der Schwarm beraten. Der hat sich bedankt, indem er Ihnen eine Rolle in dem Buch gab. Da geht es um einen Haiangriff. Ist das Seemannsgarn oder haben Sie sowas schon mal erlebt?
Das ist erfunden. Das ist ja ein Science-Fiction-Thriller. Und das Besondere an dem Buch ist natürlich, dass Frank Schätzing die moderne Meeresforschung, wie sie sich heute präsentiert, mit eingebunden hat in seinen Roman. Viele dieser Dinge sind also wahr, haben einen wahren Kern. Er setzt aber da einiges drauf und das ist die Fiktion. Und in dieser Fiktion ist das natürlich etwas unwahrscheinlich, aber trotzdem gibt es den wahren Kern. Und da waren wir eigentlich sehr froh, dass wir mit Frank Schätzing drüber reden konnten.
Abenteuer auf dem Meeresboden, das war der Geologe und Meeresforscher Professor Dr. Gerhard Bohrmann. Seemannsbraut ist die See und nur ihr, ich kann das nicht so wie Hans Albers, nur, so, nur ihr kann er treu sein. So heißt es in einem dieser wunderbar kitschigen, klischeebesoffenen Seemannslieder. Und dass er tatsächlich in jedem Hafen eine Braut hat, gehört zu diesem Seemannskitsch. Bei Joachim Ringelnatz hört sich das so an, Daddeldus Lied an die feste Braut.
Lät man gut sein, Lütte Sollte Marie, Minos Savi. Ich habe deine Fotografie in der Mediterranean Sea, weit draußen auf dem Meere, damals verloren, als ich bei den Azoren mit der Bulldog beinahe versoffen wäre. Bulldog, ahoi! Sweetheart, manilahaariges Kitty Annie Pippi, oder wie du heißt, Bulldog, ahoi! Bei Jesus Christ, ich war seit Konstantinopel dir immer treu. Shake hands, ehrlich und offen, ich bin gar nicht besoffen. Give us a whiskey, du, ach du, Jesus Christ. Skull, bloody son of a bitch, ohne Spott. Ich glaube, dich hat der liebe Gott an einem Sonntag zusammengespleist. Weißt du, was du bist? Weißt? Hör mich einmal ernsthaft auf mich. Du bist mein zweites Ich. Du musst mir mal deinen Namen ausbuchstabieren. Hein soll mir das auf den Arm tätowieren. Mary, mach mal deinem Daddeldu die Hosentür zu. Ich habe noch immer die graue Salbe von dir, das ist ganz egal. Es ist auch ein Souvenir. Wer mir die Salbe nimmt, ich bin der gutmütigste Kerl, glaub es mir. Ich habe noch keinem Catfish ein Haar gekrümmt. Wenn ich zurück bin aus Shanghai, wie Gott will hoffen, wer mir die Salbe nimmt, dem hau ich die Kiemen entzwei. Bulldog, ahoi! Ich bin nicht besoffen. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Wer mir die Salbe krümmt, dem renn ich die Klösen dicht. Komm her, Daisy, wir schlagen die Bulldog entzwei. Wenn ich aus Kiachu, Kiachau, Parco Dio Madonna, Mary, du alte Sau, wer dir die Salbe stiehlt aus Shanghai, der wird einmal Kapitän Daddeldus Frau.
Ah ja, habe ich schon gesagt, dass ich ihn liebe, den ollen Ringelnatz? Okay, dann habe ich es jetzt gesagt. HR2, der Tag. Heute ist der Welttag der Ozeane, deshalb reden wir über die Meere. Diese Meere sind nicht nur nass und von uns Menschen ganz schön verschmutzt und trotzdem immer noch weit und tief und wunderbar. Sie sind auch eine Schatzkammer. Nahrung, Rohstoffe, Arzneimittel, man braucht nur hineinzufassen, schon hat man alles. So ungefähr alles. Tanja Küchle über das maritime Wunderhorn.
Es ist zugleich Speisekammer der Welt, Schatztruhe und Apotheke. Das Meer. Rund 150 Millionen Tonnen Fisch zogen wir allein im Jahr 2008 an Land. Für fast die Hälfte der Weltbevölkerung ist Fisch die einzige tierische Eiweißquelle, in Gestalt von weltweit 30.000 verschiedenen Fischarten. In letzter Zeit auf deutschen Tellern besonders beliebt ist der Pangasius. Der zarte, grätenarme Haiwels tummelt sich sonst im Wasser vor Vietnam. Immer wieder entdecken wir im weiten Ozean auch Neues, das essbar ist. Gerade ist die Seegurke dran. Bei uns wird sie als Nahrungsmittel noch unterschätzt. Aber in Asien gilt sie bereits als Delikatesse, wie Trüffel und Kaviar. Das Meer ist nicht nur maritime Speisekammer, sondern auch eine wahre Schatztruhe. Fast überall in den Weltmeeren lagern wertvolle Rohstoffe, Öl, Edelmetalle und Gashydrate. Ganz nah dran an den Bodenschätzen sind Meeresforscher wie Peter Herzig, Professor am Institut Geomar in Kiel.
Zurzeit sind ja die Gashydrate in aller Munde. Das sind Wasser-Methan-Gemische in fester Form, die gerade an den Rändern der Kontinente auftreten.
Und einige Forscher glauben, es könnte das Erdgas ersetzen. Anvisiert werden die Methanhydrate von Forschern und Wirtschaftsunternehmen gleichermaßen. Auch vom Meeresforscher Herzig.
Diese Orte sind in einer Art und Weise verteilt, dass man an bestimmten Stellen auch mal daran denken könnte, solche submarinen Rohstoffvorkommen abzubauen.
Neben dem Gas hat es der Meeresbergbau auf die Edelmetalle abgesehen. Die Metalle, auch Silber und Gold, lagern sich an heißen Quellen in der Tiefsee ab. Und die Rohstoffe, Mangan, Eisen, Kupfer und Kobalt, liegen als schwarze Klumpen weltweit auf dem Meeresboden verstreut. Aber die Förderung der sogenannten Manganknollen ist kostspielig und es gilt, Umweltauflagen zu erfüllen. Damit es sich lohnt, müssen die Rohstoffpreise wohl noch ein bisschen steigen. Nach einem kurzen Tiefenrausch in den 70ern war das Interesse der Unternehmen abgeebbt. Schon bald aber soll der Run auf das Eldorado am Meeresgrund richtig losgehen. Wer kann, sichert sich jetzt seine Claims. Das rohstoffarme Deutschland, das Metalle importieren muss, hat sich bei der Internationalen Verwaltungsbehörde der UN schon mal ein Abbaugebiet gesichert. Der deutsche Claim in der Größe Bayerns liegt zwischen Hawaii und Mexiko. In den 70ern tauchten die ersten Forscher hinab und sammelten Schnecken, Schwämme und andere wirbellose Tierchen. Heute züchten Forscher und Pharmafirmen in den Laboren einige Wirkstoffe von Meerestieren nach. Vor allem Schwämme sind ergiebige Lieferanten für heilsame Substanzen. Das Meer als Apotheke. Sie bietet unter anderem neue Antibiotika, gegen die wir noch nicht resistent sind, starke Schmerzmittel, die uns nicht süchtig machen, und Medikamente, die gegen Lungenkrebs und Leukämie helfen sollen. Einige Präparate werden gerade schon klinisch getestet. Aber ein Großteil der Lebewesen in den Ozeanen, die für Mediziner interessant sind, ist noch völlig unerforscht.
HR2 der Tag. Am Welttag der Ozeane reden wir über die 7 Weltmeere. Klare Sache. Und natürlich auch über die Seefahrt, speziell die Handelsschifffahrt. Die Welt über die 7 Meere entdecken und für den Handel erschließen, das könnte man ein Element der Globalisierung nennen. Professor Dr. Peter E. Fessler, Historiker an der Universität Paderborn. Sie haben ein historisches Kompendium über die Globalisierung geschrieben. Fängt die in Sachen Schifffahrt nicht schon sehr früh an mit Phöniziern, Griechen, Römern?
Naja, dass die Menschen seit undenklichen Zeiten die Meere befahren haben, das ist bekannt. Aber die Frage ist, ab wann man sinnvollerweise das mit Globalisierung in Verbindung bringt. Da gibt es unterschiedliche Auffassungen. Aber nach meiner Einschätzung spricht doch einiges dafür, dass wir Seeschifffahrt und moderne Form von Globalisierung mit dem 19. Jahrhundert sinnvollerweise ansetzen.
Ja, ich würde gerne noch ein bisschen früher bleiben. Also schon 1000 vor Christus haben die Griechen seegängige Segelschiffe gebaut. Heißt das Hochseeschifffahrt oder doch eher Küstenschifffahrt? Mit anderen Worten, wie weit sind sie gekommen?
Das war in der Antike war das überwiegend eine Küstenschifffahrt. Natürlich hat man das Mittelmeer dann auch nautisch, Schifffahrtstechnik technisch beherrscht. Wir wissen auch von Überlieferungen, dass es um Segelungsversuche des afrikanischen Kontinents gegeben hat, aber hier ist die Überlieferungslage doch sehr dünn.
Immerhin die Wikinger, das wissen wir, sind schon nach Amerika gesegelt. Irgendwie blieb das folgenlos, also deshalb könnte man da nicht von Globalisierung reden. Die sind einmal hin, sind vielleicht auch ein bisschen da geblieben, ja, das war es dann irgendwie.
Das ist genau der springende Punkt. Wir haben, wenn wir uns den Atlantik betrachten, einen hochinteressanten Fall. Der Atlantik war über Jahrhunderte eine unüberwindbare Barriere zwischen Europa und Amerika oder auch Afrika. Mit den Wikingern haben wir eine sporadische, punktuelle Überwindung. Aber wie Sie es bereits angedeutet haben, es entwickelte sich daraus kein kontinuierliches Hin- und Herfahren, sondern das brach letzten Endes ab. Die Tradition wurde nicht auf die Nachwelt überliefert.
So, bevor ich Sie über das 19. Jahrhundert reden lasse, das 15. Jahrhundert, das Jahrhundert der Entdecker, Heinrich der Seefahrer, Bartolomeo Dias, Christoph Kolumbus, Ferdinand Magellan und so weiter. Chinesen waren auch dabei. Waren das jetzt Abenteurer? Nee, das waren doch auch Handelsleute.
Das waren beides, das waren abenteuerliche Handelsleute. natürlich hat die Neugierde, die wissenschaftliche Neugierde, auch das Abenteuerbewusstsein hat eine große Rolle gespielt, aber letzten Endes ging es auch um ökonomische Interessen. Es ist völlig klar, dass der profitable Gewürzhandel eine zentrale Rolle gespielt hat. Es ist völlig klar, dass die Suche nach Edelmetallen, nach Gold eine herausragende Rolle gespielt hat und also als Motivation doch von entscheidender Bedeutung war.
Aber dann sage ich, hat man das gebraucht tatsächlich? Denn Handelsstraßen gab es auch über Land, die gab es seit alten Zeiten. Salzstraßen, die Seidenstraße, die Bernsteinstraße muss sehr alt gewesen sein.
Der Seehandel unterscheidet sich von den Landwegen zum einen dadurch, dass er auf lange Sicht gesehen ist, doch deutlich günstiger ist. Und Sie dürfen nicht vergessen, dass gerade, weil Sie die Seidenstraße ansprechen, das sind natürlich auch Verkehrswege, die mit einem hohen Risiko behaftet sind. Und gerade in der damaligen Zeit, als die aufkommende muslimische Welt und der aufkommenden der Zwischenhandel unterbrochen würde, haben die Europäer natürlich ein Interesse da gehabt, direkt den Zugang zum asiatischen Markt und auch zu den asiatischen Produzenten von Gewürzen zu gewinnen.
Nun wird man nicht sagen können, dass die Seefahrt nicht mit Risiken behaftet ist. Und jetzt sind wir vor dem 19. Jahrhundert, also als der Suezkanal gebaut wurde, 1869 eingeweiht, da musste man nicht mehr um Afrika rum, das war nicht mehr so gefährlich. Ist so ein Kanal wie der Suezkanal, später der Panama-Kanal, ist das der Punkt, wo man sagen kann, jawohl, jetzt wird Seehandel zu Welthandel, hier fängt Globalisierung an?
Es ist eine wichtige Begleiterscheinung. Letzten Endes sprechen wir für das 19. Jahrhundert von einer sogenannten Transportrevolution. Also bekannt ist ja das Aufkommen der Dampfschifffahrt, die sich allerdings gegenüber der Segelschifffahrt tatsächlich erst Ende des 19. Jahrhunderts endgültig durchsetzen konnte. Aber mit dem Aufkommen der Dampfschiffe macht es natürlich auch Sinn, solche wichtigen, strategisch wichtigen Kanäle zu bauen, weil letzten Endes Suezkanal oder Panamakanal vor allem von Dampfschiffen mit Gewinn zu nutzen sind. Und das hat schon ganz entscheidend dazu beigetragen, dass natürlich der Welthandel, der ohnehin im Aufschwung begriffen war, dass der weiter an Dynamik und an Fahrt gewonnen hat.
Also die Technik ist zunächst mal das Wichtigere und dann kommt die Wichtigkeit der Seewege.
Die Technik wird dann ergänzt durch eine entsprechende Infrastruktur.
Seeschifffahrt und Globalisierung. Erläuterungen von Professor Dr. Peter E. Fessler von der Universität Paderborn. Was uns irgendwie geradlinig und notwendig zum nächsten Gedicht bringt, dem nächsten von Joachim Ringelnatz natürlich, das kaum noch was mit Seefahrt zu tun hat, aber mit Seemannstreue, so auch der Titel.
Naficare necesse est. Meine längste Braut war Alvine. Ihrer blauen Augen Gelatine ist schon längst zerlaufen und verwest. Alvine sang so schön das Lied, ein Jäger aus Kurpfalz. Wie Passatwind stand ihr der Humor. Sonntagsmorgens wurde sie bestattet in der Heide, wo kein Bäumchen schattet und auch ihre Unschuld einst verlor. Donnerstags grub ich sie wieder aus. Da kamen mir schon ihre Ohrlappen so sonderbar vor. Freitags grub ich sie dann wieder ein. Niemand sah das in der stillen Heide. Montags wieder aus. Von ihrem Kleide, das man ihr ins Grab gegeben hatte, schnitt ich eine Handbreit gelber Seide, und die trägt mein Bruder als Krawatte. Gruselig war's. Bei dunklem oder feuchtem Wetter fing Alvine an zu leuchten. Trotzdem parallel zu ihr verweilen wollte ich ewiglich und immer da, bis sie schließlich an den weichen Teilen schon ganz anders und ganz flüssig war. Aus, ein, aus. So grub ich viele Wochen, doch es hat zuletzt zu schlecht gerochen. Und die Nase wurde blauer Saft, wo drin lange Fadenwürmer krochen. Nichts für ungut, das war ekelhaft. Und zuletzt sind mir die schlüpfrigen Knochen ausgeglitten und in lauter Stücke zerbrochen. Und so nahm ich Abschied von die Stücke, ging mit einem Schoner nach Iquique, ohne jemals wieder ihr Gebein auszugraben oder anzufassen. Denn man soll die Toten schlafen lassen.
Einmal noch nach Bombay oder nach Chennai. Einmal noch nach Rio oder nach Hawaii. Einmal durch den Suez und durch den Panama. Wieder nach St. Pauli, Hamburg, Altona. Mädel, Mädel, bald bin ich wieder da. Wieder in St. Pauli, in Hamburg, Altona.
Da haben wir sie, die alte Seefahrerromantik, gesungen von einem, der zwar in Hamburg geboren, aber nie zur See gefahren ist. Hans Albers, Inbegriff des deutschen Seemanns, zumindest im Showgeschäft. Es gibt ihn aber auch in echt, den deutschen Seemann. Bei uns heißt er Edmund Pechulis, ist 15 Jahre zur See gefahren, in den 60er Jahren, vom Suezkanal nach New York, vom Horn von Afrika nach Indien, einer der alten Schule also. Inzwischen ist er 65 Jahre alt und erzählt von den alten Zeiten.
Das war mein Leben eigentlich und das Wasser und das Schiff war mein Zuhause. Ich war aufgehoben, ich war in einer Crew, ich war in einer Gruppe und das war mein Leben. Nur es wurde immer schwieriger. Das Problem war, dass die Mannschaften immer internationaler wurden, immer mehr Matrosen und Decksleute aus anderen Ländern da waren. Und da gab es schon dann Reibungspunkte und auch kein gutes Zusammenleben in dem Sinne, wie wir das gelernt hatten. Für uns war es einfach so, dass wir eine geschlossene Sache waren und einer stand für den anderen ein. Aber heute weiß ich, dass eine Sehnsucht da gewesen ist, nicht? Und heute auch noch, wenn ich anfange zu erzählen, ich habe einen Freund, wenn wir zusammen sind, dann hört man gar nicht mehr auf, wenn man anfängt. Und da merke ich innerlich nochmal, dass das nicht vorbei ist. Diese Sehnsucht und auch diese Lust und dieses Schöne. Man vergisst natürlich oft das schlechte Wetter oder Sturm oder denn die Hitze, 42 Grad im Schatten in Massau und dann 8 Stunden am Tag arbeiten und so eine Sachen. Das vergisst man, aber trotzdem, es ist irgendwo innerlich noch so eine Sehnsucht da und ich glaube, die hört auch nicht auf. Für mich hatte diese ganze Geschichte, was ich heute weiß, sehr viel mit Neugierde, mit Menschen kennenlernen, mit Interesse, mit was sehen, ne? Auf Ceylon zum Beispiel sind wir los und haben eine kleine Großwildjacht 3 Tage oder sind nach Kandy gefahren und haben die Pyramiden besichtigt. Oder wenn ich in Nordafrika in Tunis bin, sind wir nach Karthago. Und für mich war einfach wichtig, die Menschen kennenzulernen, dass ich irgendwo wissbegierig war. Ich wollte wissen, was ist das für ein Mensch, was ist das für ein Land, was ist das für eine Mentalität. Und ich habe vor kurzem nochmal einen Kapitän getroffen, der hat aufgehört zu fahren. Und einen zweiten Ingenieur, der hat hier bei Hapag-Lloyd jetzt aufgehört, der 62. Die haben alle so die Nase voll von der Seefahrt. Die wollen nichts mehr damit zu tun haben. Und wenn ich denn so anfange zu erzählen, vor allem mit dem Kapitän, der hat lange Zentral- und Südamerika gefahren, den hatte ich dann nochmal gesagt, ich sage, Dieter, ich möchte so gerne nochmal nach Santa Marta, ich möchte nochmal nach Honduras, Guatemala oder so. Dann sagt er, Edmund, lass das nach, sagt er. Das hat sich alles noch verelendet und verschlechtert, als es damals war. Behalte es so in Erinnerung. Ne?
Ach, das ist ja dann doch ein bisschen schade. Matthias Politiki, kein deutscher Seemann, sondern deutscher Schriftsteller. Sie sind von November 2006 bis Mai 2007 auf dem Kreuzfahrtschiff MS Europa um die Welt gefahren. War da wenigstens noch ein Hauch von Seefahrerromantik zu spüren?
Naja, für einen, der in München groß geworden ist, allemal. Also ich kannte das Meer nur vom Ufer aus und das Rauschen ist schon anderes, wenn man es dann sozusagen von Kabine aus hört. Die sind ja sehr luxuriös, da kann man die Tür offen lassen, dahinter kommt erstmal ein Balkon. Also auf die Weise kann man fast ein halbes Jahr das Meerrauschen hören. Hat was.
Aber so ein Kreuzfahrtschiff ist doch auch etwas, was, wenn es auch nicht so ein Gebirge von Schiff war, die MS Europa ist ja einigermaßen übersichtlich, aber doch ein Trumm, der da gelenkt werden muss. Und der Captain steht halt nicht am Steuerrad, sondern oben auf einer Brücke, die ist auch schön überdacht. Romantisch?
Ach, das kommt immer drauf an, was man draus macht. An manchen Tagen gewiss und vor allen Dingen bedenken Sie, es gibt zum Beispiel, wenn Sie den Pazifik überqueren, dann sind Sie 6 oder 7 Tage lang nonstop unterwegs. Und dann taucht irgendwann mal in der Südsee morgens in der Dämmerung die allererste Insel wieder auf. Das sind unvergessliche Momente. Also ich möchte jetzt nicht der große Meeresromantiker per se sein, aber das wird man an Land so nicht erleben können.
Sie waren Schiffsschreiber auf der Europa. Stadtschreiber werden von Städten eingeladen, Schiffsschreiber von der Reederei, nehme ich mal an. Mussten Sie zum Dank dafür ein Logbuch abliefern?
Nein, im Gegenteil. Mein Verlag hat sehr darauf geachtet, dass egal, was ich darüber schreibe, da von der Seite der Reederei keinerlei Einflussnahme ausgeübt wird. Und die haben sich auch dran gehalten, muss man sagen. Ich wäre aber nicht an Bord gegangen, wenn ich nicht die Idee schon gehabt hätte in 180 Tagen um die Welt. Der Titel ist ja, der zwingt einen ja schon ein bisschen auf die Spur. Aber wenn man nicht eine Hauptfigur hat und auch schon grob die Handlung, dann könnte man vielleicht manchmal bei so einer langen Fahrt auch ins Grübeln geraten. Aber so hatte ich jeden Tag zu tun.
180 Tage, sind Kreuzfahrtschiffe tatsächlich so lange unterwegs?
Ja, kommt drauf an. Die sind ja viel länger unterwegs. Sie sind ja nonstop fast unterwegs, bis auf die Werftzeiten. Es kommt drauf an, wie lange sie sich einbuchen. Bei mir war es so, dass nicht alle Weltreisegäste waren an Bord. Das sind immer nur eine kleinere Gruppe, 30, vielleicht 40. Aber so ein Kreuzfahrtschiff hat eine Menge Stammpublikum. Das heißt, die, die ich am Anfang meiner Reise kennengelernt habe, sind irgendwann mal wieder zugestiegen. War natürlich lustig, die dann nach 3-4 Monaten Pause wieder am Tisch zu haben und dann geht's wieder weiter mit den Anekdoten und so.
Was heißt um die Welt? Wo überall waren Sie?
Ja, die Reisen gehen ja meistens von Ost nach West, also auch in meinem Fall. Wir sind in Istanbul los, erstmal so ein Schlenker durch Schwarzes Meer und Mittelmeer, raus über den Atlantik, ein bisschen Ostküste der USA und dann so über die mittelamerikanischen Staaten und durch den Panamakanal eben rüber in den Pazifik und dann eine Menge Südsee, Australien, Neuseeland. Also es waren wahnsinnig viele Staaten, aber ich glaube, man darf nicht vergessen, alles, was man auf so einer Weltreise sieht, ist immer zu kurz. Sie kommen immer immer zu knapp auf die Kosten, wenn Sie es touristisch angehen wollen. Denn so ein Schiff hält ja nur, sagen wir mal, 6 Stunden, 8 Stunden. Wenn es hochkommt, mal eine Nacht. Das sind aber eher die Ausnahmefälle. Das heißt, von den Ländern, die man sich erhofft bei so einer Fahrt, wird man immer zu wenig sehen. Also das sollte man sich klar machen, ehe man an Bord geht. Man wird aber etwas sehen, was man vielleicht zunächst mal gar nicht auf der Rechnung hat, nämlich das Meer. Und das ist bei 180 Tagen wirklich sehr, sehr unterschiedlich.
Ja, immerhin. Bei einer Schiffsreise sollte man das eigentlich erwarten. Ist ja abwechslungsreich, wenn man häufig an Land geht. Aber auf dem Meer, Sie haben eben gesagt, 6-7 Tage hintereinander Wasser. Wird das nicht entsetzlich langweilig?
Naja, ich komme gerade aus Samarkand, weil ich dafür den nächsten Roman recherchiere. Da war ich 6 oder 7 Tage hintereinander in der Wüste und dann auch nochmal später 6 oder 7 Tage hintereinander im Gebirge. Nee, finde ich überhaupt nicht langweilig, sondern gerade erst durch die Langsamkeit des Landschaftserlebnisses kriegen Sie ja die Feinheiten mit und das trifft natürlich auch auf das Meer zu. Das ist dem Menschen sehr zugemessen, diese Art von Geschwindigkeit und Bewegung und in diesem Takt empfinden Sie auch plötzlich sozusagen tiefer in dieses Meer hinein. Es ist Gegenteil von langweilig. Es kommt sehr darauf an, wie Sie reingucken ins Meer, so guckt es auch wieder raus.
Nun haben Sie nicht nur ins Meer geguckt, sondern auch aufs Schiff. 180 Tage auf einem Schiff. Gut, da ist nun eine eigene Welt mit Kino, Ballsaal, Schwimmbad, Golfplatz. Das reicht aber dann irgendwie nicht. Sie haben auch dahin geguckt, wo die Passagiere nicht hin dürfen. Wo zum Beispiel?
Ja, ich war zwar von meinem Status Passagier, aber ich durfte eben auch sozusagen hinter die Kulissen schauen. Das hatten wir uns erbeten. Sonst wäre es vielleicht auch ein bisschen einseitig geworden. So war ich halt öfters in der Maschine oder natürlich auch in der Küche oder in der Wäscherei. Das ist ja an sich auch ein schwimmendes Hotel, so ein Kreuzfahrtschiff heutzutage. Darf man sich keine falschen Vorstellungen machen, von wegen, dass da tatsächlich noch wer am Steuerrad steht und das vielleicht in die Masten hochgeklettert wird. Das gibt's, aber in der Regel sind Kreuzfahrtschiffe anders ausgelegt. Also es ist spannend, wie man auf engstem Raum sozusagen Hightech-mäßig so eine kleine Stadt dann bewirtschaftet. Und ja, bis hin zu den Toiletten, wie funktionieren die eigentlich auf hoher See? Fand ich spannend, wenn man da mit den entsprechenden Mannschaften davor steht und die Sache mal von innen erklärt bekommt.
Auf engstem Raum, das gilt auch, obwohl ja viel Platz ist, letztlich doch für die Passagiere. Ich stelle mir vor, auf diesem begrenzten Gebiet, da herrscht viel Klatsch, viel Tratsch, viele Gerüchte. Das ist doch das Gebiet für einen Schriftsteller.
Ist es, da haben Sie völlig recht. Deswegen habe ich da auch von vornherein, sagen wir so, am Anfang war ich doch ein bisschen überrascht, was mir alles erzählt wurde. Und ich bin erst sehr spät darauf gekommen, dass ich auch ganz schön an der Nase dabei herumgeführt wurde. Aber als ich begriffen hatte, die machen ja eigentlich dasselbe, was wir machen, wir Schriftsteller. Ja, sie erzählen eben. Und ob es nun stimmt oder nicht, ist vielleicht zweitrangig. Als ich das auch mal verinnerlicht hatte, da bin ich erst richtig in Fahrt gekommen. Und in der Tat, so eine Reise wäre nur die Hälfte des Vergnügens, wenn nicht genau diese Anekdoten über andere Schiffe oder über gewisse Passagiere oder auch Kapitäne irgendwie die Runde machen würden. Das ist spannend zu beobachten, wie schnell das auch geht. So ein Schiff ist ein kleiner Kosmos und übrigens, man lernt eigentlich eine Menge über den Menschen, auch wie er natürlich an Land funktioniert. Bloß ist die Versuchsanordnung da übersichtlicher auf den Schiffen und deswegen sind die Ergebnisse oft schneller und eindeutiger da.
In 180 Tagen um die Welt heißt das Buch, ein Hörbuch dazu gibt's auch. Der Autor heißt Matthias Politiki. So, und jetzt können wir noch schnell über ein wesentliches Element des Seemannslebens reden, übers Sterben, sprich das Ersaufen. Auch hier weiß Joachim Ringelnatz Näheres.
Ich sterbe, du stirbst, er stirbt. Viel schlimmer ist, wenn ein volles Fass verdirbt. Aber auch wir wollen erst ausgetrunken sein. Besauft euch bei Zeiten. Alle Flüssigkeiten finden sich wieder ins Meer hinein, wo wir den Schwämmen gleich sind, wo uns nichts gebrecht, weil wir weich sind. Und wenn man in eine Leiche sticht, sie fühlt es nicht. Wird mich nie mehr acht Glasen wecken, will ich gerne den Fischen wie Hackfleisch mit Rührei schmecken. Weil das mit Sinn so geschieht, denn die haben gewiss nicht vergessen, wie viel Schollen wir in uns hineingefressen. Nur bei den Würmern im Sarge ist ein Unterschied. Wenn uns der Haifisch beim Wickel kriegt, das müsste mal einer malen. Was da wohl alles so unten beisammen liegt. Zerbrochene Schiffe, Krebse und Apfelsinenschalen. Frisch ersoffen also und nicht gejammert, aber natürlich auch nicht zu übereilt. Wer sich nicht tapfer noch an die letzte Handuhle klammert, der ist im Leben nie um die Horn gesailt. Ein Schuft, wer mehr stirbt, als er sterben muss. Aber muss es sein, dann nicht schüchtern. Ersaufen ist auch ein Genuss. Und vielleicht wird man dann nie mehr nüchtern. Denn nur über das Fleisch und die Knochen weiß man was, offenbar. Aber sonst hab ich noch keinen gesprochen, der richtig ersoffen war.
Heute ist Weltozeanstag, weshalb wir nicht versäumen wollten, Ihnen alles Mögliche über die See, das Wasser, die sieben Weltmeere, die Ozeane oder wie man das alles nennen will, mitzuteilen. Natürlich stand im Zentrum unseres Strebens das zu Herzen gehende, die Weite und Tiefe, das unermessliche Sehnsuchtspotenzial der Meere. Eins haben wir allerdings noch nicht bedacht, die Logik und das Meer. Deshalb schnell noch ein Ringelnatz-Gedicht, Titel Logik.
Die Nacht war kalt und sternenklar. Da trieb im Meer bei Norderney ein Suaheli-Schnurrbarthaar. Die nächste Schiffsuhr wies auf drei. Mir scheint da mancherlei nicht klar. Man fragt doch, wenn man Logik hat, was sucht ein Suaheli-Haar denn nachts um drei am Kattegat?
Selbst wir haben auf diese Frage keine Antwort. Das war der Tag am Dienstag mit Peter Zudeik. Und immer noch denken, kein Tag ist wie der andere.
HR2 Kultur. Kulturtipp.
Eine ziemlich bekannte Stimme ist hier zusammen mit dem Gitarristen Alan Hinz zu hören. Randy Crawford. Ein neues Album, ziemlich bluesig, vorgestellt von Günther Hortmann.
Das Ganze auf dem neuen Album von Alan Hinz. Will Kennedy, der Schlagzeuger von den Yellow Jackets, ist dabei. Auf einem Stück auch deren Bassist Jimmy Haslip. Das ist so die musikalische Ecke, in der sich Alan Hinz, der Gitarrist Alan Hinz, bewegt. Das ist insgesamt so die Larry Carlton, Robin Ford Ecke, in der Hinz zu Hause ist.
Mehr dazu in Jazz Groove um 19.30 Uhr in HR2 Kultur. Harper Regan wohnt mit ihrer Familie in der Nähe Londons. Eines Tages erfährt sie, dass ihr Vater im Sterben liegt. Sie reist zu ihm, obwohl der Chef ihr mit Kündigung droht. Doch sie kommt zu spät, der Vater ist bereits gestorben. So tut sie 2 Tage lang Dinge, die sie noch nie getan hat. Nach ihrer Rückkehr ist alles so wie früher, aber nichts, wie es einmal war. Unser Veranstaltungstipp: Harper Regan, ein Schauspiel von Simon Stevens im Stadttheater Gießen, übermorgen um 19.30 Uhr.
HR2 Kultur. Nachrichten.